Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flut und Flow. Der Nebel im Berliner Wellenwerk hat sich gelichtet, die Wellen sind abgeritten und beim Blick auf das Podium hatte man kurz ein leichtes Déjà-vu. Valeska Schneider gewinnt, weil sie eben das Maß der Dinge ist und Hannes Mosch hat erfolgreich sein Wohnzimmer verteidigt. Aber wir wollen heute mal nicht über die Serientäter ganz oben auf dem Treppchen sprechen, sondern über den heimlichen Star und Entertainer der Tour. Einen Typen, der von seiner bloßen Aura her so viel Strom erzeugt, dass man ihm wahrscheinlich das komplette Wellenwerk antreiben könnte, wenn in Berlin mal das Netz ausfällt. Er ist von der Körpergröße her vielleicht in der Kompaktklasse unterwegs, aber auf dem Brett und an den Stimmbändern ein absoluter Sportwagen. Lauter Motor, tiefer gelegt und extrem schnell in den Turns. Er hat immer einen Spruch auf den Lippen, stand selbst schon als Moderator am Beckenrand und verbringt seine aktive Regeneration am liebsten im schummrigen Licht von dunklen Techno-Clubs. Nach Platz 2 im Rheinriff hat er jetzt in Berlin den dritten Platz nachgelegt. Er ist der wandelnde Vibe-Check der deutschen Surf-Szene. Joshi Holy ist heute bei uns. Flut und Flow, dein Podcast rund um die O2 Surf Masters. Hier bekommst du die frischesten Insights direkt von der Welle. Schnelle Moves, starke Persönlichkeiten und alles, was die Rapid Surf Szene bewegt. Und damit herzlich willkommen, Joshi Holy.
Servus, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Sag mal ehrlich, hast du dich von dem Wochenende schon erholt?
Ich hätte es machen können, wäre mein Schlafrhythmus nicht so verschoben. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht und die 11 Stunden Zugfahrt nach Hause hat es auch ein bisschen schwierig gemacht. Aber abgesehen davon, wir sind auf einem guten Weg Richtung Erholung.
11 Stunden Zugfahrt? Ich dachte, du wohnst in der Nähe von München.
Ich wohne in Zürich.
Das wusste ich gar nicht, aber das passt ganz gut, weil ich würde gleich mit dir einmal gerne erst über dich reden, so was du für ein Typ bist, weil ich glaube, viele Hörerinnen da draußen, die kennen dich noch gar nicht richtig, aber deswegen auch mal kurzen Ausblick heute auf die Folge, natürlich über Joshi, über den wir sprechen, danach das Wochenende von Berlin nochmal Revue passieren lassen und dann gehen wir auch über in die Vorbereitung auf Langenfeld, was der nächste Wettkampf ist. Am Ende kriegst du noch eine Rubrik, wo du deine beste Welle tippen musst. Deswegen frage ich dich doch direkt mal raus, Joshi, was bist du eigentlich für ein Typ? Was machst du beruflich? Was machst du mal, wenn du nicht gerade auf dem Surfbrett stehst?
Also, was bin ich für ein Typ? Ich würde mich selber beschreiben als den organisiertesten Chaoten, den ich kenne. Es gibt einfach so zwei Seiten, die in mir leben. Ich kann, glaube ich, sehr fokussiert sein und organisiert, aber ich bin auch einfach wirklich ein Chaot. Also hast du es ja auch schon ein bisschen beschrieben im Intro. Ich werde morgen 25 Jahre alt, also bin in der Blüte meines Lebens. Wohne schon seit, ich glaube, über 3 Jahren jetzt in Zürich. Bin tatsächlich auch übers Rapid Surfen dahin gekommen. Hier steht auch eine Welle Urban Surf. Da arbeite ich als Surf-Instructor, aber auch, wenn es hier und da mal beim Aufbau oder Abbau, wenn wir die Welle winter-ready machen oder wieder ready für den Sommer, unterstütze ich da auch. Darf dort privat auch Coachings geben. Ansonsten, du hast ja auch schon gesagt, moderiere ich Surf-Wettkämpfe hier und da, wobei mich ja jetzt auch die Lust, selber mitzusurfen, wieder wirklich gepackt hat und ich dementsprechend so ein bisschen wieder auf der anderen Seite von dem Ganzen stehe. Und ich habe jetzt vor 2 Wochen ein Praktikum angefangen bei einer Marketingagentur und vielleicht mein kleiner Teaser, ich bin auf dem Weg, auch meinen eigenen Podcast zu starten.
Ja, sehr schön. Kannst du da noch mehr zu sagen oder reicht das schon als Teaser?
Ich sag mal so, das ganze Format heißt Rapid and Beyond und es geht halt darum, dass Rapid Surfen viel mehr als einfach nur der Sport ist. Wir werden da mit verschiedensten Leuten über alles Mögliche aus dem Rapid Surf Kosmos sprechen. Mehr Details kann und will ich noch gar nicht liefern, aber wenn ihr das hört, in ein paar Wochen, dann googelt doch einfach mal und vielleicht findet ihr schon was. Würde mich freuen.
Ja, es klingt auf jeden Fall sehr geil. Ich werde mir es definitiv anhören, weil ich glaube, dass noch aus dieser Surf-Szene viel mehr rauszuholen ist, als es aktuell der Fall ist. Und ich kann das nur nochmal betonen, wie ich es am Wochenende auch gesagt habe, diese ganze Community, die man im Surfen hat, ist so herzlich, so familiär und es macht einfach Spaß, da dabei zu sein. Deswegen verdient es auch eben diese Aufmerksamkeit. Aber apropos Surfen, du hast gerade angesprochen, dass du eben auch eine Phase hattest, wo das gerade zumindest sportlich gesehen keine große Rolle bei dir gespielt hat. Was war da los und warum hast du da Abstand nehmen müssen?
Da gab es eigentlich zwei Gründe. Also der erste Grund war, dass ich mal einen Wettkampf gesurft bin. Das war 2018, Jochen Schweizer Event. Und ich bin in der ersten Runde direkt rausgeflogen und habe mich dabei erwischt, wie ich eine Träne verdrückt habe. Und ich hatte dann so einen Moment, wo ich so ein bisschen so mal rausgezoomt habe aus der Situation, mich so von oben selbst beobachtet habe und habe realisiert, so, ich möchte nicht miterleben müssen, wie ich sowas verspüre, so einen Frust, nur weil es nicht klappt. Und gleichzeitig, relativ gleichzeitig damit, kam dann die Rapid Surf League auf und die haben mich eh vor die Wahl gestellt, du kannst entweder moderieren oder mitsurfen. Und tatsächlich hatte ich davor oft diese Doppelrolle auch eingenommen. Also ich stand da wirklich die ganze Zeit als Moderator am Beckenrand. Und wenn ich dann dran war, bin ich kurz in die Badehose und rein und dann direkt wieder ins Mikro. Ja, aber dann musste ich mich halt vor diese Wahl stellen und habe da genau überlegt und habe dann eben gecheckt, hey, das ist ja die perfekte Möglichkeit, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, bisschen Abstand zu gewinnen, aber immer noch dabei zu sein, meine Freunde zu sehen, Teil des Ganzen einfach zu sein, die Entwicklung mitzubekommen und auch mit beeinflussen zu können und keine FOMO haben zu müssen.
Aber du, also ich verstehe das voll und ganz, aber trotzdem hast du ja auch zu einem Moment diese Entscheidung getroffen, wo du wahrscheinlich deutschlandweit gesehen ziemlich gut unterwegs warst in diesem Sport, auch was die Konkurrenz betrifft. Und irgendwann kam ja dann dieser Switch, wo du gesagt hast, ey, ich möchte das ja nochmal probieren und bist wieder ins Wettkampfgeschehen eingestiegen. Aber was ist da passiert, dass du überhaupt wieder zu dieser Erkenntnis gekommen bist?
Also der zweite Schritt oder der zweite Grund, der da noch mit reingespielt hat, warum die Pause dann auch länger war noch, war, weil ich mich einfach im Knie verletzt hatte. Ich habe so ein Stück Knorpel irgendwie rausgebrochen. Beim Surfen im Meer ist es angebrochen und danach irgendwie auf einer Rapid-Welle habe ich meinem Knie den Rest gegeben. Und als das dann verheilt war, bin ich halt, also da war, keine Ahnung, stand ich halt anderthalb Jahre oder so nicht auf dem Brett. Und dann habe ich halt so Bock gehabt auf Surfen, dass ich gar nicht wusste, wohin damit. Und da war es auch so ein bisschen logisch, okay, ich fahre mal wieder Contest. Habe das gemacht, habe gemerkt, okay, es ist viel passiert in meinem Kopf währenddessen. Ich habe viel darüber nachgedacht, was ist mein Approach? Was will ich eigentlich von dem Ganzen? Was ist mir wichtig, eben dabei zu sein und Teil der Community sein zu dürfen? Und habe das in meinem Kopf dann irgendwie so ummünzen können. Und dadurch habe ich eine andere Erwartungshaltung, wenn ich jetzt an den Wettkampf gehe. Das hat dann mehrmals hintereinander gut geklappt. Selten richtig, richtig gut. Also für den ersten hat es sehr selten gereicht. Aber halt immer fürs Podium eigentlich. Bis auf vielleicht ein oder zwei Ausnahmen. Und das hat mir einfach gezeigt, okay, es funktioniert. Du hast ultra Spaß. Und es ist einfach, es macht irgendwie einfach Sinn für mich, wieder dabei zu sein.
Und das geht jetzt auch ein bisschen mit einem anderen Mindset, habe ich das Gefühl bei dir, wo vielleicht vor deiner Pause ein bisschen mehr Druck noch dabei war. Ich habe es nicht gesehen, ich kenne es nur aus deinen Erzählungen, aber dass jetzt, wie man sieht, auch deutlich mehr der Spaß im Vordergrund steht und die Leistungen ja dann auch von alleine kommen. Ich finde, das merkt man bei dir extrem an, dass du, wie ich es auch gesagt habe, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hast. Und am Ende ist es ja genau das, dass man sich erinnern muss, ey, warum habe ich überhaupt mit diesem Sport angefangen? Ist es nicht, um die großen Erfolge einzufahren oder das große Geld zu verdienen, sondern als kleiner Junge hast du da gestanden und hattest einfach Bock auf diese Sportart. Und das muss man sich halt trotz des Erfolgs immer wieder hervorrufen, dass man das halt nicht vergisst. Aber hast du das Gefühl, jetzt wo die Erfolge auch wieder da sind, dass da wieder ein bisschen mehr Druck dabei ist? Oder ist es nach wie vor einfach der Spaß, der immer noch da ist?
Also ich denke, den Druck kann man nie komplett weglassen. Also der kommt automatisch. Ich glaube, selbst wenn man super sein Mental Game wirklich im Griff hat, ist es trotzdem einfach was dich immer irgendwie beschäftigen wird. ich finde eher, also ich merke auch, das passiert, aber ich merke auch, okay, die Fähigkeit, da raus zu zoomen und zu checken, ich verspüre gerade diesen Druck, ich muss jetzt damit umgehen und dann zu überlegen, jetzt gerade im Moment, wie fühlst du dich, wie gehst du jetzt damit um, das ist was, was sich verändert hat. Und ich fand das ganz interessant, weil Berlin war irgendwie ganz komisch für mich. Ich weiß nicht, ob man mir das angemerkt hat, aber ich habe die ersten zwei Heats, also den ersten Heat und Head-to-Head, überhaupt keinen Bock gehabt. Also wirklich zero. Ich war wirklich, ich war am Surfen und ich war so, okay, so, ich muss da jetzt durch. Hab gewusst, okay, wenn ich einigermaßen es hinkriege, dann liefere ich das Nötige ab, um dann dahin zu kommen, wo ich full on sein muss. Habe ich mich halt entschieden, okay, dann gehe jetzt in den Energiesparmodus. Und du weißt, du musst dann aufdrehen bei den Final Five und dann drehst du halt auf, wie du sonst auch immer aufdrehst. Und das mache ich halt mit Musik, natürlich Warm-up, Hypen mit den Freunden und halt auch einfach so dieses, also grundsätzlich die Energie vom Event einsaugen. Aber um das halt machen zu können, bin ich auch kurz davor noch mal eine Viertelstunde rüber zu Hannes. Wir haben alle bei Hannes übernachten dürfen. Oder ein paar von uns. Liebe Grüße an Hannes und vielen Dank an der Stelle. Er war mega geil. Und habe noch mal 15 Minuten mich auf die Yogamatte geknallt, um einfach irgendwie noch mal runterzukommen und dann halt voll hochzufahren. Und dann im Finale hatte ich extrem Bock auf Surfen.
Ja, das finde ich immer ganz spannend, wenn wir davon Strategien sprechen, wie man sich mental wieder ready machen kann. Du sagst, du hast nochmal Yoga gemacht, du hast dich ein bisschen zur Ruhe gesetzt, aber es gibt ja auch ganz unterschiedliche Strategien. Ich finde, also wenn ich da mal ein bisschen aus meiner Zeit erzählen darf, bei mir war das immer schwierig, weil wir gerade auf nationaler Ebene super wenig Zeit zwischen den Spielen hatten. Das heißt, wenn du vor allem ein langes Spiel hattest, ging der Zeitplan vom Turnier ja trotzdem weiter. Und wurde auch eingehalten in den meisten Fällen, es sei denn, es war jetzt wirklich 10 Minuten nach den Spielen. Das heißt, du kommst eigentlich runter vom Feld, bist noch komplett am Schwitzen, dein mentaler Fokus ist noch eigentlich auf dem Feld und Adrenalin ist drin und 20 Minuten später musst du dich schon wieder für das nächste Match vorbereiten. Und da dann halt diese Ruhe zu finden, ist unheimlich schwierig. Und das ist dann so ein Medium, wo ich sage, okay, versuchst du dich einfach auf diesem Level zu halten, dass du halt den ganzen Tag weg auf so einem Stromlevel bist, um das zu halten und danach fällt halt alles ab. Und ich finde beim Surfen, da hast du ja auch vielleicht einen Ticken mehr Zeit, aber es geht ja schon auch nahtlos ineinander über mit den Runden. Und wie schaffst du es da dann halt noch diese 15 Minuten zu nehmen, nochmal zurückzugehen, Yoga zu machen, obwohl es ja von der Zeit her doch ein bisschen stressig wirkt?
Also jetzt, da hat es der Schedule erlaubt. Aber auch so ein bisschen, manchmal brauche ich es, manchmal brauche ich es auch nicht. Aber grundsätzlich, was bei mir einfach so ein Ding ist, was ich immer mache, ist, ich habe so eine ganz leichte Yogamatte und ich packe die immer ein. Ich habe die immer dabei. Das bedeutet, ich muss nur ein Plätzchen finden, das bisschen ruhiger ist. Es gibt ja Noise-Canceling-Kopfhörer, das hilft auch mega. Und wenn ich merke, okay, das ist jetzt wirklich das, was ich brauche, dann findest du eigentlich den Platz und 15 Minuten sind, finde ich, noch wirklich machbar. Aber was du sagst, finde ich super spannend. Das ist nämlich, finde ich, auch genau diese Challenge und auch die Frage, bleibe ich im ständigen Hype oder fahre ich jedes Mal runter und wieder hoch? Und die Location ist da mega ausschlaggebend. Chill ich die ganze Zeit irgendwie im Wellenrauschen, wie jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, hörst du es ja immer im Hintergrund und auch den ganzen Event, kannst aber ein bisschen weggehen. Im Wellenwerk, wenn du in der Halle bist und nicht checkst, dass du da zu lange chillst, dann bist du danach komplett fertig. Da kannst du dann aber rausgehen. Dass ich jetzt zum Hannes gehen konnte, war halt mein Riesenglück. Ja, je nachdem. Und dann kommt es auch noch darauf an, welche Temperatur hat das Wasser. Wenn ich jedes Mal in nassen Neo rein muss, das ist auch nochmal irgendwie so ein Uff. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen, finde ich.
Ja, und im Wellenwerk, da ist es ja schon alles ein bisschen wärmer, ein bisschen tropischer, weil es eben Indoor ist. Und bevor wir jetzt einmal nochmal genau über Berlin sprechen, was das auch für ein Wettkampf, vielleicht auch Atmosphäre war, möchte ich einmal nochmal drauf eingehen, wie bei dir eigentlich so die Vorbereitung nicht nur auf den Wettkampf, sondern auch auf die Saison ausgesehen hat. Viele waren ja in Indo unterwegs, Meeressurfen, ein bisschen, ich nenne es mal Urlaub gemacht, trotzdem den Fokus beim Surfen behalten. Wie sieht sowas bei dir aus, wenn du vorhin auch gesagt hast, dass du öfter mal im Meer surfen bist?
Also ich war von Oktober, nee, warte mal, nicht Oktober, von November bis kurz vor Weihnachten mit einer relativ großen Truppe auf Red Ventura. Und also ich studiere noch nebenbei, aber online und habe da eben währenddessen online studieren können und wir waren recht viel surfen. Also habe da auf jeden Fall so ein bisschen die Salzwasser, wie soll man sagen, Salzwassersucht gestillt. War dann aber tatsächlich bis Düsseldorf eigentlich fast gar nicht mehr auf dem Brett. So ein paar Mal davor noch irgendwie, als wir die Welle testen mussten, bevor wir aufgemacht haben bei Urban Surf. Und Rapid Surfen war ich wirklich ja zwischen März und, also November und März war ich nicht Rapid Surfen. Vorbereitung halt in dem Sinne, irgendwie, also ich war viel Snowboarden auch noch, also ich war schon auf dem Brett und alles, aber in dem Sinne, dass du, also habe ich mich vorbereitet, dass ich halt dahin komme, dass ich Lust, wirklich Lust auf das habe, was ansteht. Weil das finde ich halt das Wichtigste. Ich komme da dann, glaube ich, auch relativ schnell wieder rein und so die Grunddinge gehen auch gut. Die Dinge, die ich noch nicht so gut kann, da merke ich dann, okay, da fehlt Vorbereitung oder fehlt einfach, dass ich viel surfen bin. Das sieht man dann auch immer bei dem letzten Trick, wo ich oft falle, der mich dann auch oft irgendwie vielleicht den besseren Platz noch kostet. Aber das Wichtigste ist für mich eigentlich, dass ich dahin komme, dass ich sage, jo, ich habe Bock, ich bin ready und dann fährt man vielleicht noch ein paar Tage früher hin. Wir sind Mittwoch in Berlin angekommen, gewöhnt sich noch an die Welle und dann funktioniert es eigentlich.
Gibt es da eigentlich auch mal einen Moment zwischendurch, wo du eben nicht an Surfen denkst, nicht an immer irgendwie was machen denkst, sondern auch zu Hause mal auf der Couch sitzt und eine Doku, eine Serie oder sonst was guckst und einmal komplett abschaltest? Oder stehst du eigentlich durchweg unter Strom und bist so dieses Energiebündel, was man eigentlich von dir so von außen wahrnimmt?
Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe eigentlich so zwei Seiten in mir drin und ich bin eigentlich entweder das Energiebündel, das du beschrieben hast, oder ich chill komplett und dann auch alleine. Also ich brauche tatsächlich viel Zeit auch für mich alleine, die ich mir eigentlich auch konsequent nehme. Ich merke auch, wenn ich mir die nicht nehmen kann, dann werde ich unausgeglichen. Und dann mache ich auch genau das, was du sagst, chill mal auf der Couch und mach mal gar nichts. Oder ich habe vor 2-3 Jahren in Verbindung mit den Knieproblemen so das Fahrradfahren für mich entdeckt, habe mir ein Gravelbike gekauft, gehe ich Fahrradfahren oder ja, stretch mich ein bisschen und so weiter und so fort. Also es dreht sich schon nicht alles nur um Surfen. Das ist auch eine der Learnings, die ich eigentlich aus dem Moment hatte, wo ich eine Träne vergießen musste bei einem Contest, mal zu checken, hey, Surfen ist schon das Geilste, was es gibt, aber es dreht sich nicht alles nur darum.
Das finde ich auch super spannend. Die Frage, die hat jetzt in erster Linie nichts mit dem Surfen zu tun, aber wollte ich dir jetzt einmal stellen. Und zwar, bist du dann auch ein Typ, der beispielsweise Urlaub alleine machen könnte? Weil viele sagen ja, ey, wenn sie wegfahren, dann müssen sie immer in einer Truppe unterwegs sein, um Momente, Erlebnisse zu teilen. Aber es gibt ja auch die Leute, die sagen, sie brauchen mal diese Detox-Zeit, eine Woche irgendwo in der Natur, einfach wandern, alleine sein und ein bisschen für sich chillen, vielleicht neue Leute kennenlernen. Welcher Typ bist du da?
Geht absolut beides, aber entweder, also Präferenz, je nach Setup, aber oft gerne mit nicht so vielen Leuten, sodass man eine schnelle Dynamik hat und Entscheidungen nicht so schwer zu treffen sind. Vor allem, wenn man irgendwie sagt, man reist noch rum und sonst auch echt gerne allein. Also ich war mal 2 Monate allein in Kolumbien, auch ohne Surfbrett, war vielleicht 2-mal surfen oder so, hat mich gar nicht so interessiert und das war eine der geilsten Reisen, glaube ich, die ich je gemacht habe.
Und Spanisch kannst du jetzt auch?
relativ gut gelernt, glaube ich. Dafür, dass ich da 2 Monate nur war.
Gib mal so ein Beispiel.
Das ist doch jetzt scheiße. Hey, ich weiß nicht. Also vielleicht, um mal kurz zu beschreiben, wie ich das gelernt habe. Ohne jetzt eine Geschichte drumherum zu erzählen, ich habe es geschafft, in einem Viertel, was früher mal eines der gefährlichsten Viertel war der Welt, also so in Medellin, zu Zeiten von Pablo Escobar, Comuna 13 heißt es, also Kommune 13, kann man auch googeln. Das ist heute offen für Touristen. Und ich habe es geschafft, tatsächlich jemanden kennenzulernen, der dort wohnt. Und der hat mich eingeladen, mit seiner ganzen Familie Silvester zu feiern. Und ich habe dann irgendwie 48 Stunden mit denen verbracht und keiner konnte ein Wort, auch nur Englisch. Und wenn du morgens aufwachst, musst du erstmal eine halbe Stunde warten, bis du ins Bad kannst, weil die halbe Familie noch duschen muss. Das war schon ziemlich cool. Und ich glaube halt, solche Dinge erlebst du halt auch eher, wenn du alleine unterwegs bist, weil du viel flexibler bist, weil die Entscheidung, etwas zu tun oder zu lassen, nur bei dir liegt. Und man vielleicht auch offener ist für Neues.
Ja, finde ich mega stark. Und ich glaube, jetzt haben die Hörerinnen und Hörer da draußen auch ein ganz gutes Bild, wie du tickst, was du erlebt hast und wie du überhaupt zum Surfen gekommen bist und warum du auch bei dem Wettkampf dabei bist. Und dann lass uns doch gerne mal über Berlin sprechen. Es ist ja schon auch eine besondere Location, weil ich habe das auch am Wochenende einmal gesagt, wenn wir nach den Tagen immer dieses Get-Together hatten. Das habe ich so in den anderen Locations nicht wahrgenommen. Also nicht, dass es da nicht vorhanden war, aber in Berlin war das nochmal was anderes. Und hast du das Gefühl, dass Berlin vielleicht, was das angeht, die beste Location ist, die wir in Deutschland haben?
100%. Also bevor wir jetzt noch weiter, also bevor wir da richtig eintauchen, erstmal ein riesen Dankeschön ans Wellenwerk und auch an Hannes. Das ist eine Gastfreundschaft, so habe ich sie selten erlebt. Ich bin auch nicht der Einzige, der das sagt. Das finde ich mega wichtig, dass wir das auch nochmal ganz vorne hinstellen. Es war einfach insane. Also alle waren so willkommen und also der Vibe war insane. Und um dann die Frage jetzt nochmal zu beantworten, ja, also das ist die in Deutschland die beste Location.
Es hat riesig Spaß gemacht. Und was ist dann jetzt auch sportlich gesehen die Welle für einen Unterschied zu Düsseldorf vielleicht? Weil viele vergleichen sie ja schon miteinander. Wobei ich glaube, dass ja kleine Differenzen trotzdem da sind.
Also, dass die oft verglichen werden, kommt einfach daher, dass sie dieselbe Anzahl an Pumpen haben, soweit ich weiß, und ähnlich groß sind, also ähnlich breit. Die Unterschiede liegen aber darin, dass also Berlin hat eine steilere Transition, also das Wasser fließt schneller. Der Pumpenauslass ist kürzer, also da, wo das Wasser hochkommt, bis es runterfließt, ist weniger lang und deswegen kommt das Wasser auch so verwirbelt raus. Das hat weniger Zeit, sich zu sortieren. Das spürst du natürlich auch beim Surfen. Wir haben noch mal ein bisschen einen anderen Shape. Also die Welle hat noch mehr so eine Bowl, nennen wir das. Also zwischen den zwei Kicker geht die Welle eigentlich so ein bisschen ins Negativ. Also ist da leicht konkav. Das ist auch noch mal ein Unterschied. Ich finde, sie ist steiler. Aber an den Ecken meine ich etwas flacher als Düsseldorf im Vergleich. Das ist das Einzige, was ich weniger geil fand.
Wie wirkt sich das dann aufs Surfen aus generell?
Das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist, ich kann noch besser runter in den Bottom fahren für einen Bottom-Turn. Vor allem während des Runs. Aus dem Grund, weil ich fahre ja von der Welle runter und die Transition ist aber steiler. Das bedeutet, die kickt mich noch viel schneller zurück. Das bedeutet, ich kann halt auch weiter runterfahren. Das ist das eine. Das andere ist, die Bowl, finde ich, gibt einem eine geile Möglichkeit, bestimmte Turns zu platzieren. Und man sieht es bei Hannes und Leander besonders gut. Die schmeißen dann ja auch richtig viel Wasser rum. Da habe ich noch nicht ganz den Spot gefunden, wo ich da meinen Turn platzieren muss. Aber das ist natürlich eine mega geile Möglichkeit, mit der Welle zu spielen, was sie dir gibt. Was ich weniger geil fand in Berlin im Vergleich zu Düsseldorf ist, du kannst, finde ich, nicht so krass reinzimmern beim Opener, also beim ersten Turn. Mhm. weil der Bump davor, der Kicker ist so nah an der Wand, dass ich immer Angst hatte, dass der mich irgendwie da eine Verwirbelung unter mein Brett kommt oder so und ich einfach gegen die Wand bretter. Das fand ich in Düsseldorf, weil die Welle so smooth ist, fand ich das noch ein bisschen geiler dort.
Ja, und jetzt die große Frage, bist du zufrieden mit deiner Leistung? Der dritte Platz ist es geworden, aber es ist ja immer wieder dieser Marius oder dieser Hannes vor dir, wobei Marius war noch nicht so oft vor dir. Ich habe da auch eine Side-Story gehört, dass du ihn da ein bisschen mit aufgezogen hast, dass du ja auch eigentlich immer vor Marius landest. Aber letztendlich, wie du vorhin auch gesagt hast, ist es zwar wieder das Podium, aber nicht der Sieg. Löst das was in dir aus oder bist du trotzdem komplett zufrieden?
Also ich bin grundlegend sehr zufrieden. Ich bin vor allem zufrieden damit, dass ich irgendwie so diese Mindset-Sache, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich das irgendwie gemanagt habe. Das finde ich für mich eine geile Leistung, die ich da irgendwie erbringen konnte, zu checken. So, ich habe eigentlich nicht die Energie und ich habe nicht mal Bock, und sich da dann irgendwie selber rauszuziehen, so an den Haaren. Ja. Ich finde es schade, dass ich bin immer im die ganzen Final-Runs, der Setup für den letzten Trick, da keine Ahnung, was ich da gemacht habe, keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Dass ich das nicht auf die Kette gekriegt habe, ärgert mich ein bisschen, weil wenn ich im letzten Run meinen letzten Trick gestanden hätte, dann hätte es, glaube ich, für den zweiten auf jeden Fall gereicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, ich glaube schon, oder aber Maurice meinte zu mir, sie sind froh, dass sie das dann, dass das nicht passiert ist, weil sonst hätten sie auch diskutieren müssen, eventuell hätte es sogar für den ersten gereicht. Weiß ich nicht, ob ich das so selber so sehe, aber wenn du das halt hörst, dann ärgert es schon nochmal.
Ich finde, also gerade da aus Judging-Perspektive, natürlich willst du, dass jeder seinen besten Run da reinzimmert, weil am Ende ist es geil, die Spannung, die wollen wir alle haben, aber es macht dir das Leben schon einfacher. Wenn ich mich jetzt auch an den Run von Toni erinnere im Final Five, wo er den letzten Shovit absolut spektakulär noch rettet mit dem Fuß im Wasser, wo er eigentlich gar keinen Druckpunkt hat, aber ihm das eben diese entscheidenden Punkte kostet, um eventuell ins Final Three zu kommen, und dann wäre Hannes raus gewesen, weil der war zu dem Zeitpunkt auf Platz 3. Oh, so, krass. Und natürlich macht es dafür die Judges das Ganze einfacher, aber du willst ja trotzdem, dass jeder so die besten Scores auf die Welle bringt, die es möglich ist. Und da frage ich mich, wenn du jetzt auch über deinen letzten Run geredet hast und das schon wusstest, dass dieser letzte Trick kommt, denkst du da vorher überhaupt noch nach oder machst du das dann trotzdem intuitiv und ärgerst dich dann vielleicht erst hinterher, wenn er nicht steht?
Eher Letzteres. Also mein Approach ist tatsächlich relativ simpel. Ich mache eigentlich zwei Dinge, glaube ich, direkt vor meinem Run. Ich überlege mir, was ist meine Combo am Anfang, also Opener und erstes Manöver. Und dann stehe ich dort und du musst mal drauf achten, ich sage das, also meine Lippen bewegen sich, glaube ich, auch, ich sage mir das nämlich selber. Ich gucke runter in die Transition und sag mir einfach immer wieder so, da willst du runterfahren, fahr da jetzt runter. Weil das halt so Bock macht. Du kannst nie mehr in deinem Run so viel Speed aufbauen und so weit runterfahren wie nach dem Drop-In. Und auf das fokussiere ich mich. Und alles andere, was dann kommt, überlasse ich irgendwie dem Zufall. Und das war vielleicht jetzt auch der Fehler ganz am Ende. Weil hätte ich mir genau überlegt, wie ich das Setup für den letzten Trick mache, dann hätte es eventuell geklappt, weil es lag gar nicht am Trick, es lag am selbst, sondern am Setup. Also das Setup war schon, du wusstest schon, okay, das wird nichts.
Ja, und am Ende ist es jetzt Platz 3, in Düsseldorf Platz 2. Ich denke, Ergebnisse, mit denen man absolut zufrieden sein kann. Ja, aber 100%. Trotzdem ist da jetzt zweimal dieser Hannes Mosch ganz oben. Und letztes Jahr war er ja eigentlich der Underdog war, der vielleicht mal ärgern kann, aber nie ganz oben gestanden ist. Was macht ihn jetzt aktuell so stark? Ich meine, Düsseldorf gewinnt das zum ersten Mal und auf einmal legt er in Berlin direkt nach.
Also erstmal, mich juckt es überhaupt nicht, dass Hannes gewinnt. Der hat absolut verdient gewonnen. Und ich finde es sogar geil. Ich finde es wirklich geil. Ich finde auch die Underdog-Story cool. Warum er so stark ist, ist, glaube ich, erstens, er surft, glaube ich, recht viel. Er hat einfach so dieses Training drin. Er hat diese Tricksicherheit, die einfach super hilfreich ist, wenn du in einem bestimmten Moment abliefern musst. Und das Zweite ist, Hannes ist halt ein tiefenentspannter Dude. Und klar, der lässt sich schon unter Druck setzen, aber ich glaube nicht so, wie das andere tun würden. Und ich glaube, Hannes macht es schon auch einfach ganz hauptsächlich wirklich aus dem Spaß zur Freude. Und dadurch ist er, glaube ich, einfach, ja, geht er ein bisschen anders an die Sache ran und surft halt freier. Und wer freier im Kopf ist, der kann halt richtig rausballern. Und du hast es ja gesehen, wie der da rausgescheppert hat.
Ja, ich finde vor allem, dass er auch deutlich konstanter geworden ist, weil selbst in den Drucksituationen, die er hatte, zum Beispiel war im Final Five sein erster Run nicht gut. Und dann hast du ja nur noch einen weiteren, um dir den Einzug ins Final Three zu sichern. Und letztes Jahr hat er bei dem Run beispielsweise seine Centerfinne verloren. Einfach ein bisschen unaufmerksam gewesen, weil er sein Board nicht davor gecheckt hat. Und ich habe das Gefühl, dass ihm diese Fehler in der Saison nicht mehr passieren. Das hat man in Osnabrück, da war es, glaube ich, auch ein Ding der Welle, dass die viel weniger Druck hatte als alle anderen. Aber gerade in Düsseldorf hat er von vorne weg jeden Run eigentlich gut abgeliefert. Und das haben die anderen nicht geschafft. Und jetzt gerade in Berlin auch, wo man meint, dass der Druck vielleicht ein bisschen größer ist wegen seiner Heimwelle und letztes Jahr kein gutes Ergebnis, liefert er trotzdem ab, auch in den entscheidenden Momenten. Und ohne dir dazu nahe zu treten, aber man hat es ja im letzten Run gesehen, wo er nochmal einen hingestellt hat und sowohl du als auch Marius halt bei den entscheidenden Tricks scheitern. Wobei Marius schon beim Opener Reverse, glaube ich, gescheitert ist und sich da den Sieg sichert. Und deswegen, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie ich das einschätzen soll, ob es daran liegt, dass vielleicht du oder Marius oder vielleicht die anderen, die da noch dazukommen, nicht ganz auf dem Top-Level gerade surfen, was sie könnten. Und Hannes dann vielleicht in Langenfeld oder den anderen Wellen nochmal mehr Schwierigkeiten kriegen könnte. Oder ob Hannes wirklich so weit ist, dass man sagt, ey, er ist aktuell ein absoluter Top-3-Surfer und wir können das auch bei den nächsten Wettkämpfen so erwarten.
Also ich denke auf jeden Fall, er ist unter dem Top-Surfern und wir können das weiterhin erwarten. Das mal als Erste. Ich glaube auch, ich kann für Marius nicht sprechen, aber ich glaube auch, ich bin gerade noch nicht auf meinem Peak, was die Saison betrifft. Wenn ich das einfach vergleiche mit, wie sich Surfen Ende Saison letztes Jahr angefühlt hat, glaube ich, ist da einfach noch Potenzial. Ich stand auch noch nicht so viel auf dem Brett. Hab da auf jeden Fall vor, noch einfach ein bisschen mehr Consistency hinzulegen und noch an bestimmten Dingen irgendwie rumzuspielen, die mich an meinem eigenen Surfen ein bisschen stören. Und am Ende des Tages darfst du nicht vergessen, es gibt ja einmal hier, wie gut surft jemand, aber wie gut kann jemand Contest surfen, das ist ja die andere Sache. Und ich glaube, Hannes findet da langsam einfach seinen Groove, hat natürlich jetzt auch eine Confidence aufgebaut und ja, fängt langsam an, Gefallen an dem Ganzen zu finden, anstatt den Druck zu verspüren. Irgendwie so kommt es mir vor.
Ja, also so war das Podium. Hannes auf 1, Marius auf 2, Yoshi auf 3. Dahinter haben sich noch Leander Lu und Toni Meyer eingereiht. Dann lass uns noch ganz kurz über die Damen sprechen, weil da gibt es auch eine Storyline, die ich ganz besonders fand am Wochenende. Und es war auch eine Local aus Berlin, nämlich Taya Götz. Eine derjenigen, die sonst immer ein bisschen darum gekämpft hat, überhaupt ins Final Five zu kommen. Und jetzt steht sie am Ende mit wirklich zwei tollen Runs in den Top 3 und schlägt eine Alena Gubler, von der man gesagt hat, dass sie vielleicht die größte Konkurrenz für eine Valeska Schneider ist. Ganz kurz, Valeska absolut dominant, souverän. Ich finde es nach wie vor beeindruckend, was sie einfach für eine Competitorin ist und genau dann, wenn es drauf ankommt, ihre Runs hinstellt. Trotzdem dachte ich, dass Alena da eine größere Rolle spielen könnte und ich glaube, dass sie auch in dem Finale einfach nicht das zeigen konnte, was möglich ist. Und Taya hingegen hat man angemerkt, dass sie immer lockerer wurde mit jedem Run Und man sagt so schön Mrs. Layback. Und das war dann halt auch, ja, nur der Auftakt von einem Run, wo sie noch einen Air Reverse stand, wo sie eine 360 stand und eben völlig verdient auf Platz 3 steht. Aber wie hast du das Ganze auch wahrgenommen, wenn du die Ladies da beobachtet hast?
Boah, wo fange ich da an? Also auch nochmal, ich würde auch gerne nochmal unterstreichen, also Valeskas Contest-Fähigkeit ist insane. Also diese Präzision, die sie in ihre Turns da legt, das halt dann auch im Contest so zu zeigen, Wahnsinn. Es gibt immer mal wieder so Momente, wo mit den Tricks sie sich schwer tut, aber bei den Turns, da ist die Consistency immer da. Ich glaube, das ist auch das, was natürlich andere Surferinnen einschüchtert, weil sie genau wissen, so, ich schlag hier nur irgendjemanden, wenn ich, also Valeska kannst du nur schlagen, wenn du dein Top, 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 Top A-Game mitbringst. Das ist ja auch das, was ich im Livestream gesagt hatte über Alena. Wenn Alena ihr Top A-Game mitbringt, dann hätte sie eine Chance, aber es muss halt Top, Top sein. Zu Taya. Taya, ich glaube, alles ist irgendwie richtig gelaufen für sie. So, sie ist zu Hause an ihrer Heimwelle. Sie surft die Welle mega schön. Sie hat einfach so ein paar Signature Moves, wie eben dieser Layback. Die sind halt, dafür sticht sie halt raus. Das ist klar, dass das die Judges impressed. Impressed mich auch, ist Wahnsinn. Also meine Knie schmerzen brutal, wenn ich mir das anschaue. Das ist insane. Dann lief es für sie gut. Gleichzeitig lief es halt für andere Leute nicht so gut, wie zum Beispiel Alena. Und dann, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie hat nicht mal wirklich richtig geschnallt. Oh, jetzt öffnet sich gerade eine Tür für mich, sondern sie ist einfach gesurft. Ich weiß es nicht, aber das wäre jetzt einfach meine Vermutung, weil sie ist halt so souverän an die Sache rangegangen und hat so viel Spaß gehabt. Sie konnte ja gar nicht verlieren. Und bei Alena war das so. Ich weiß auch nicht, was da am Ende wirklich mit reingespielt hat, dass sie es im Moment nicht liefern konnte, weil sie ist die Tage davor super consistent gesurft, super schön, und hat wirklich, ja, also richtig, richtig Spaß am Surfen gehabt und es lief alles so in die Richtung. Aber dann ist halt diese Contest-Situation, wo Druck ist, dann kam, hat sich's auch noch so zugespitzt, dass der letzte Run der sein muss, wo sie liefert. Das macht's ja dann noch mal dreifach irgendwie stressig. Und dann hat sie irgendwie einfach in dem entscheidenden Moment gepatzt. Aber warum? Ich weiß gar nicht. Wir haben eigentlich drüber geredet, aber also für mich macht's bis jetzt keinen Sinn.
Ja, ich finde es auch immer schwierig, halt das zu bewerten, was man sagen kann, dass sie super enttäuscht war. Sie hatte sich da deutlich mehr erhofft. Ich glaube, Podium war ihr Ziel. Am Ende ist es der vierte Platz geworden. Das wird sie ärgern, aber wir haben auch schon gesagt bekommen, dass sie in Langenfeld beim nächsten Contest wieder angreifen möchte. Und da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Was bei Taya angeht, was man über den Wettkampftag beobachten konnte, war, ich fand sie in ihrem ersten Heat, wo sie die vermeintliche Favoritin war, noch sehr nervös. Da kam immer die Kameraeinstellung, da kam ein kurzes Lächeln durch, aber auch dann sofort wieder diese steinerne Mimik vor ihrem Run, wo sie sich dann halt versucht hat zu konzentrieren. Und da hat sie auch Fehler gehabt. Aber natürlich dann durchgekommen, weil sie von ihrem Grundsurfen besser war als die anderen. Und als dann dieses Ziel mit dem Final Five erreicht war, da hast du dann gemerkt, jetzt ist sie frei, jetzt hat sie einfach Bock auf Surfen, jetzt ist es wie eine Trainingssession, wo sie Dinge ausprobiert und die klappen auf einmal. Und ja, am Ende hätte es sogar Platz 2 werden können. Sie war vor dem letzten Run von Annika noch auf Platz 2, hat sich mit ihrer letzten Welle verbessert, aber Annika mit ihrer Routine dann nochmal einen soliden Run hingezimmert, sodass Annika Weitzel dann auf Platz 2 war. Und so hat sich dann auch das Podest bei den Damen geschlossen. Aber insgesamt betone ich auch nochmal gerne von Spannungsfaktor her, was beide Finals angeht, war es insane. Ich habe
Gestört.
sowas, glaube ich, in jetzt 2 Saisons von den O2 Surf Masters noch nicht erlebt.
Ja, du hast ja alle gesehen, deswegen nehme ich dich da beim Wort. Ich fand es auch crazy. Also bei den Frauen das Ende leider nicht mehr ganz mitbekommen, weil ich mich ready machen musste dann auch. Aber ja, Wahnsinn. Also saugeil, grundsätzlich, wo wir da hingekommen sind, was das Level betrifft. Also Props an alle. Was haben wir da für ein Feld an Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Aber vor allem Teilnehmerinnen eben. Und ja, bei den Dudes, also keine Ahnung, dieser sketchy Shavit von Toni. Ja.
Dann, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das macht für mich keinen Sinn in meinem Kopf.
Ich kann es ja auch nicht sein. Das war verrückt. Und dann noch, also es hat sich ja alles irgendwie die ganze Zeit gedreht. Und das willst du ja eigentlich haben. Auch beim Finale waren wir alle drei ja mal auf der Eins. Es ist immer wieder rum. Und das willst du ja eigentlich. Da merkst du, es ist ein ausgeglichenes Battle. Und dann aber kann sich halt eine Person durchsetzen und es ist keine Ahnung, was es dann am Ende immer ausmacht, aber ja, Hannes hat es halt so cool geplayed. Der hat seine Motivation, glaube ich, genau in die Richtung gelenkt, dass er halt einfach dann, als er musste, abgeliefert hat. Und ich find's geil, dass er es schon wieder machen konnte.
Und das, was dann die Surf-Szene auch so besonders macht, meiner Meinung nach, ist das, was nach dem Wettkampf stattgefunden hat. In vielen anderen Sportarten mit dem Wettkampf ist der Tag gelaufen. Da gehst du entweder auf deine Rückreise, ziehst dich ein bisschen zurück, redest vielleicht nochmal mit der einen oder anderen Person. Was da passiert ist, finde ich wirklich besonders. Und zwar ist es dann nicht ein, wir gehen nach Hause, sondern ein, wir bleiben bis 4 Uhr nachts noch zusammen in der Location, haben eine gute Zeit, trinken natürlich auch ein paar Bierchen oder was anderes und erfreuen uns einfach daran, dass man zusammen ist und irgendwie diese Faszination Surfen feiern kann und was alles da auch drumherum noch liegt. Und deswegen sehe ich da auch so eine veränderte Frisur bei dir. Da ist dieser Schnauzer im Gesicht, die Haare sehen ein bisschen anders aus. Was ist da passiert? Hast du eine Wette verloren oder warum musst du dich da noch den Friseuren unterziehen?
Also ich hatte von Anfang an gesagt, weil meine Haare waren brutal lang, so irgendjemand schneidet mir die Haare. Und das ist irgendwie so ein Ding geworden, dass ich das bei der Welle mache, während wir schon ein paar Bier getrunken haben. Das ist schon passiert in Zürich bei Urban Surf, an der Citywave Wien ist es schon passiert und jetzt auch in Berlin. Und irgendwann kam halt der Moment, okay, wir wollen das jetzt machen. Ich hatte es Mariana versprochen, der Freundin von Hannes. Und ja, irgendwann stand sie halt dann neben mir mit Rasierer und Schere.
Und einer normalen Papierschere, will ich nochmal anmerken.
Das auch. Und es ist halt dann einfach komplett eskaliert. Also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, an alle da draußen, die zuhören. Wie so um einen Ring rum bei einem Boxkampf. Also es gab noch eine Nebelmaschine. Also in dem Raum war Nebel. Dann habe ich gehört, ist jemand auf die Idee gekommen, mit Deo und Feuerzeug rum.
Nein.
für die richtigen Effekte zu sorgen. Keine Angst, so wurden nicht Haare geschnitten. Ehe ich mich versah, war mein ganzer Kopf nass, weil man dachte, jetzt muss ja auch ein bisschen nass gemacht werden. Und wurde mir gefühlt einfach ein Glas Wasser über den Kopf gekippt. Next thing I know ist, Marius ist mit dem Rasierer an meiner Brust dran. Also ich hab keine Brusthaare mehr jetzt. Dann plötzlich ruft jemand Hosenpause, dann wurde halt in Hosenpause weitergeschnitten. Dementsprechend habe ich auch an den Oberschenkeln keine Haare mehr. Also man hat sich wirklich aufs Übelste an mir vergriffen. Und mir war es völlig egal.
Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch erst Angst, weil ich einer davon war, der auch drumherum gestanden hat, dass es extrem in die Hose gehen könnte mit der Frisur. Aber
es ist nicht so schlimm.
Sag ich ganz ehrlich, sieht nicht schlecht aus. Also habe ich mir schlimmer vorgestellt. So ein kleiner Mullet jetzt, den du da hast.
Ja, also es ist, ich muss, glaube ich, nochmal irgendwie so nachdenken lassen. Irgendwann mal, aber an sich ist es nicht so schlimm.
Und wie ging dann danach der Tag noch für dich weiter? Bist du direkt nach Zürich gefahren? Gab es nochmal eine Session in Berlin? Habt ihr nochmal zusammen gefrühstückt? Wie sah das danach nochmal aus?
Also wir sind, also den Abend haben wir halt ausklingen lassen, beziehungsweise wir wurden halt irgendwann rausgeschmissen, so um 5 Uhr morgens, glaube ich. also keiner wollte gehen, es war mega geil. Wir waren am Tanzen, Limbo machen und irgendjemand hat entdeckt, dass wenn man auf diese Glasspülfunktion drückt, ohne dass, also man, es gibt ja diese Dinge, wo man drauf, also man
Ja,
nimmt
ja, ja, ja.
das um und von unten spritzt dann mit super viel Druck Wasser rein. Wir haben rausgefunden, der Druck ist halt so hoch, dass wenn du da ohne Glas drauf drückst, dass das an die Decke geht.
Echt?
Das hat auch jemand entdeckt und alles Mögliche in die Richtung ist passiert. Ja, ich weiß nicht, ich war dann relativ spät, also eigentlich schon wieder früh im Bett. Und am nächsten Morgen haben wir eigentlich einfach nur noch abgehangen, gefuttert, gechillt. Im Garten bei Hannes hat Felix noch, der wohnt auch dort, auch einer, der dort wohnt, müssen wir vielleicht so beschreiben, der hat mal einen Pizzaofen selber gebaut dort, der hat Pizza gebacken, es gab noch mal ein Bier und dann abends sind Alena und ich zusammen im Zug nach Hause gefahren und ja, das war schrecklich, weil ich konnte irgendwie so eine Stunde nur schlafen und das ist halt nach 4 Tagen Wellenwerk, Action, war tough.
Aber jetzt konntest du dich ja hoffentlich erholen und ey, ich finde das super schön. Ich würde auch sagen, damit machen wir Berlin einmal zu. Es war ein unfassbar schönes Wochenende und ja, wir freuen uns jetzt einfach auf den nächsten Contest, der nämlich in Langenfeld stattfindet. Und direkt die erste Frage: Bist du dabei?
Ja.
Ja,
ich
das ist stark.
Drauf.
Das wollten wir hören, weil bedeutet,
das
dass wir auch.
Das Setup ist geil.
Wie bitte?
Das Setup dort ist mega geil.
Genau, und da wollte ich jetzt mit dir drüber sprechen, weil surftechnisch sagen ja viele, dass die Welle so ihre Mankos hat. Aber wenn man sich da die Location nochmal anschaut, was die Atmosphäre betrifft, du hast riesen Wakeboard-Anlagen, wo zum Teil auch die besten Wakeboarder Europas zusammenkommen. Du hast da diese Welle, die outdoor ist, dich nach hinten in den See wegspült, sodass du sogar zurückpaddeln musst zum Teil. Du hast Beachbars, einen Beach generell dort aufgebaut mit Stühlen, wo du dich dann halt als Zuschauer hinsetzen kannst. Und du hast Badeseen noch nebendran mit einem Restaurant. Und das ist wunderschön, wenn das Wetter mitspielt.
Es wird mitspielen.
Ich hoffe auch. Letztes Jahr hatten wir gegen Ende des Contests so ein bisschen Regenbefürchtungen.
Ja, ich sag mal so, das Glück auf gutes Wetter, das haben wir uns verdient. Ich denke, es wird geil. Ich freue mich
ich
richtig.
Ich glaube auch. Aber was glaubst du generell, können wir von dem Wettkampf in Langenfeld dann auch erwarten, vielleicht auch im Vergleich zu dem in Berlin?
Was ich am interessantesten finde, ist, wie werden sich die einzelnen Surferinnen und Surfer auf diese andere Welle schlagen? Also da können wir vielleicht auch die eine oder andere Überraschung erwarten. Ich stelle jetzt einfach mal einen Raum für Storytelling. Kommt Hannes Mosch mit dieser Welle klar? Mal gucken. Das ist das eine. Und das andere, wir können uns freuen auf einen supergeilen Event für die Community mit schönen Bildern draußen, hoffentlich viel Sonne. Ich habe gehört, es ist auch noch ein Wakeboard-Event zur gleichen Zeit dort. Maurice versucht zu organisieren, dass wir alle am selben Fleck campen können. Also das wird Klassenfahrt par excellence.
Ja, oh, ich freue mich. Ich freue mich
ich
extrem
auch.
Drauf. Ist für mich dann auch wirklich, also man muss es ja so sagen, es ist ja Arbeitszeit für mich. Aber es ist der Contest und direkt im Anschluss fahre ich in Urlaub in die Toskana. Ich kann aber trotzdem sagen, dass eigentlich der Wettkampf in Langenfeld für mich der perfekte Einstieg in den Urlaub ist. Weil dann kann ich das richtig genießen, weiß danach, wird es nur noch besser. Und der Contest wird halt unfassbar schön insgesamt. Ich glaube, das ist das, was wir von Langenfeld erwarten können. Und bei den Damen hieß es ja auch, Alena wird kommen. Ich bin gespannt, wer noch kommt. Wir hatten ja auch in Berlin ein paar Absagen. Vielleicht werden ja da noch ein paar Damen dabei sein, die jetzt sagen, ja, wir kommen zu Langenfeld, zu dem Contest. Und dann hoffe ich einfach nur, dass wir da genauso anknüpfen können wie in Berlin halt auch.
Ja, also ich denke, das wird auf jeden Fall möglich sein. Ich hoffe, so wie du auch sagst, ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Ladies, die vielleicht davor auch noch nicht dabei waren, die noch mitsurfen. Das, ja, ich habe es ja vorhin schon betont, aber finde ich es mega wichtig, einfach, dass man das wieder immer wieder einfach hervorheben, wie viel sich da getan hat in den letzten Jahren. Und hoffentlich zeigt sich das dann auch wieder in Langenfeld, so wie es auch bei den anderen Stops jetzt gezeigt hat. Also wird bestimmt spannend.
Das Ganze findet dann eben am 23.05. statt, ist auch ein Samstag. Das heißt, für alle, die vor Ort sind, in der Nähe wohnen, kommt auf jeden Fall vorbei. Würde uns riesig freuen. Ansonsten könnt ihr das Ganze natürlich auch wieder im Stream verfolgen. Und dann gibt es für dich, Yoshi, nur noch eine Sache, nämlich Pick Your Wave. Das muss ich noch einmal mit dir machen, wo es darum geht, dass du aus den 5 Wellen, die wir dieses Jahr in den Contests surfen, deine Top 5 zusammenstellst, wobei 5 das schlechteste und 1 die beste ist. Deswegen starten wir jetzt einmal Pick Your Wave. Und dann fange ich an mit eben dem nächsten Contest, der Surf Langenfeld.
Okay, Langenfeld, vorletzter Platz, 4.
Warum?
Also erstmal ein bisschen fehlende Informationen. Ich bin die Welle das letzte Mal 2019 gesurft. Aber ich bin da irgendwie 3-mal hintereinander in die Wand gebrettert und habe noch einen dezenten Abfuck davon. und weil sie halt im Vergleich zu den anderen Wellen einfach nicht so gut dasteht. Wellentechnisch, surftechnisch. Ich rede nicht übers Ambiente oder sonst was, sondern mir geht es jetzt nur mal darum, wie surft sich die Welle, was ist dort möglich und was für ein Gefühl habe ich, wenn ich auf der Welle surfe. So ranke ich das jetzt gerade.
Dann nehmen wir als nächstes das Rheinriff in Düsseldorf.
Das ist auf der 3.
Okay, da bin ich jetzt gleich gespannt. Rheinriff auf der 3, das hatten wir auch noch, ich glaube, noch nie. Dann als nächstes die iResurf in Freiburg.
Die ist für mich momentan auf der 1.
Warum?
Ich hatte einfach letztes Jahr, durfte ich ein paar Mal kommen zum Surfen. Und ich hatte einfach irgendwie immer so geile Sessions dort und habe so gut connected mit der Welle. Das, ja, hat sich einfach gut angefühlt. Und jetzt sowohl im Rheinriff, weil das ist ja alles im Vergleich, sowohl im Rheinriff als auch in Berlin, musste ich mich am Anfang immer extrem dran gewöhnen. Dann war es auch richtig, richtig geil. Aber bei iResurf hat es halt irgendwie direkt connected. Und deswegen geht das für mich auf jeden Fall momentan auf die 1. Aber frag mich gern noch mal nach dem letzten Stopp dann.
Ja, werde ich machen, aber spannend. Dann die Hasewelle in Osnabrück.
Bin ich noch nie gesurft, obwohl ich schon 2-mal dort war tatsächlich. Aber ich war nur als Moderator dort. Aber ist für mich jetzt mal auf dem letzten Platz, auch aus dem Grund.
Und dann bleibt noch das Wellenwerk in Berlin.
Ja, das ist die Nummer 2.
Und ich glaube, damit haben wir eine ganz gute Übersicht von deinen Lieblingswellen, sind dann natürlich umso mehr gespannt, ob du in Freiburg auch das zeigen kannst, was du dir erhoffst, wenn es deine auserkorene Nummer 1 ist. Und dann darf ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Freue mich riesig, dass wir dich in Langenfeld auch wieder sehen dürfen, dass du so tolle Insights jetzt gerade gegeben hast. Und überlasse dir jetzt die letzten Worte für diese heutige Podcast-Folge.
Vielen Dank. Mir hat es mega Spaß gemacht. Cool, mal hier zu Gast zu sein. Und meine letzten Worte sind die folgenden. An alle da draußen, Surfen ist das Geilste, was es gibt. Aber es gibt auch andere Dinge rund um Surfen herum. Aber deswegen ist Rapid Surfen so geil, weil die Community gehört genauso zum Surfen wie der Sport an sich. Und nur deswegen sind die ganzen Events so cool und deswegen ist es so schön, ein Teil davon zu sein. Und wenn ihr selber mal Lust habt, das zu erleben, dann kommt doch einfach vorbei, weil es lohnt sich.
Damit kann ich nur noch sagen, die Flut verabschiedet sich, aber der Flow bleibt. Bis zum nächsten Mal.
Peace out.